So, wir kommen jetzt mal zu einem wirklich wesentlichen Thema. Nämlich dem Practice Statement zu Materiality. Und ich erteile Herrn Obst das Wort.
Ja, schönen Tag, meine Damen und Herren. Zu dem Tagesordnungspunkt der Kommentierung zum IASB Practice Statement Materiality. Der Fachausschuss hatte das Thema bereits im November diskutiert. Auf Basis dieser Diskussion wurde ein erster Entwurf angefertigt meinerseits und der liegt Ihnen auch vor als Dokument. Vor dem Hintergrund wäre es auch Ziel der Sitzung jetzt zum einen zu überprüfen, ob das, was in dem Draft Communicator Ihnen vorliegt, auch Ihre Sichtweisen widerspiegelt. Zum anderen ist der Entwurf auch noch in einigen Stellen unvollständig, weil man diese Fragen, insbesondere Frage 2 und 3 meines Erachtens, noch nicht vertiefend in der vorhergehenden Sitzung diskutiert hat. Deshalb wäre dann auch eben ein zweiter Schwerpunkt neben der Überprüfung der jetzt vorgelegten Stellungnahme auch nochmal zu überprüfen, inwiefern man Zusatzkommentierung oder Zusatzsichtweisen hier mit einfliegen möchte. Und als dritten Tagesordnungspunkt für diese Sitzung wäre vielleicht auch noch vielleicht wichtig zu diskutieren, die EFRAG-Stellungnahme, wo es insbesondere Abweichungen gibt zwischen der Sichtweise des Fachausschusses und der Kommentierung von EFRAG. Hier liegt Ihnen auch das Dokument vor. Ich würde dann auch wenn man zu dem Tagesordnungspunkt kommt, dann nochmal kurz aus meiner Sicht die wesentlichen Unterschiede skizzieren, aber ich würde es vielleicht erstmal einsteigen mit der Diskussion zu dem vorliegenden Entwurf. Allgemein erstmal die Frage an Sie, haben Sie erstmal noch weitere Anmerkungen oder Fragen aus aktuellem Anlass zu dem Dokument oder zu dem Thema an sich oder würden wir jetzt gleich einsteigen und den Entwurf erstmal per Fragen durchgehen?
Wir fangen auch mit dem Coverletter an, oder?
Ja.
Oder fangen Sie zum Coverletter auch schon?
Es war allgemein jetzt erstmal die Frage in die Runde, bevor wir jetzt den Coverletter anfangen zu kommentieren, ob Sie noch zu dem Thema allgemein jetzt irgendwo noch aktuelle Anmerkungen haben, wo Sie sagen, also das ist mir aus anderen, Umkreisen zu dem Dokument zu Ohren gekommen, beziehungsweise andere Sichtweisen, die wir vielleicht schon im Vorhinein wissen sollten, bevor wir jetzt nochmal diesen Coverletter durchgehen. Ja. Okay, wenn es keine gibt, dann würde ich jetzt einfach mit dem Coverletter anfangen. Er liegt Ihnen vor, sollte eigentlich auch jetzt nochmal im Schwerpunkt der Coverletter betonen, dass man zum einen eine relative Skepsis hat, ob das Practice Statement wirklich so viel Nutzen bringt für die erfahrenen User und Anwender. Zum anderen aber eben auch die Skepsis als Non-Mandatory Document, dass man hier das nochmal herausstellt, dass man eben sich nicht damit glücklich schätzt, wenn das irgendwo als Practice Statement und als Non-Mandatory Document enden würde. Und zum anderen auch letztendlich nochmal der Hinweis, dass man eben darauf achtet, dass der IASB zumindest auch die Rückmeldung zum angestrebten Diskussionspapier Principle of Disclosure abwarten sollte, weil ja da auch einige Vorschläge vom IASB gemacht werden, die meines Erachtens schon hier in dem Practice Statement aufgegriffen werden, also gerade die Unterscheidung zwischen Primary Financial Statements und Notes, also die Beschreibung der Rollen der einzelnen Bestandteile eines Abschlusses wird letztendlich ja schon hier vorweggegriffen und natürlich auch, wenn Sie daran denken, dass der IASB auch Änderungen oder partielle Änderungen der Wesentlichkeitsdefinition vorschlagen wird in dem Principle of Disclosure Diskussionspapier, dass man natürlich auch hier erstmal die Rückmeldung abwarten sollte, bevor man dieses Practice Statement finalisiert, weil wenn man dann das Practice Statement finalisiert und sich dann aber relativ zeitnah feststellt, dass es doch große Unterstützung oder eher große Ablehnung gibt zur Änderung der Definition, dann wäre natürlich der IASB auch gezwungen, relativ zeitnah das Practice Statement anzupassen. Also in dem Sinne, das wären jetzt die wichtigsten Punkte. Ich weiß, hat der Fachausschuss jetzt zu der Formulierung in der Cover Note Anmerkungen?
Ich wird. Ich habe zwei Aspekte, bei denen ich mir nicht so ganz sicher bin, ob wir uns da nicht widersprechen oder ob man da sehr fein genau lesen muss, um zu erkennen, was wir meinen. Also das, der eine Aspekt ist der, den haben Sie gerade angesprochen, dass wir am Anfang sagen, Materiality is already clearly and consistently understood for our constituents, wo wir sagen, unsere sind, haben davon eine Ahnung, und dann sagen wir, aber das soll nicht mandatory sein, sondern mandatory. Also einmal der Punkt, eigentlich brauchen wir, ich sag's mal so, kommt rüber so ein bisschen, wir brauchen keine Guidance, und dann sagen wir, aber wir wollen, dass es mandatory ist. Und der zweite Aspekt, der mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, und das mag sich nicht widersprechen, vielleicht können Sie dazu noch was sagen, ist, dass wir einerseits sagen, wir haben Bedenken, dass jemand sagt, das ist alles in accordance with IFRS, was soll machen, das widerspricht aber dem Practice Statement, wobei ich mich frage, welche Punkte wären das? Ich habe sie jetzt nicht gefunden, aber vielleicht weiß ich es nicht. Und das, was dem auch zu widersprechen scheint, sage ich mal zumindest vor sich am Anfang, dass wir sagen, it should be considered that some parts of the guidance appear to go beyond. Dann würde ich sagen, wenn sie beyond IFRS gehen, dann ist genau richtig, dass jemand, der irgendwie Compliance mit IFRS annimmt, auch wenn ich nicht mit diesem Practice-Thema übereinstimme. Weil wir selbst sagen, einige von den Sachen gehen anscheinend über die IFRS hinaus. Also dann muss ich ja auch nicht den Practice-Thema. Und das scheint mir, also diese beiden Aspekte sind für mich zumindest mal, wenn ich jetzt den Coverletter lese, scheinen die widersprüchlich zu sein.
Ja, vielleicht ganz kurz, es war konkret um dieses Beyond Current IFRS, weil das war eben die Sichtweise, die man kommuniziert. Also wenn der ISB jetzt zum einen in dem Principle of Disclosure Projekt auch vorschlägt, dem IS-1 anzupassen und hier klarer zu stellen, dass es Primary Financial Statements gibt und Notes und dass die auch eine gewisse unterschiedliche Rolle haben, dann sind das Klarstellungen oder Feststellungen, wo man sagt, also die kann man so aus dem aktuellen IS-1 nicht herauslesen, weil sie eben noch nicht verankert sind. Und dann eben auch mit der Wesentlichkeitsdefinition, mit den unwesentlichen Informationen, das wurde ja in dem Principle of Disclosure Projekt vorgeschlagen, dass man eben diese Definition von Wesentlichkeit erweitert, dass man eben sagt, dass man eben auch die Wesentlichkeit von Informationen schädlich überdecken kann mit zu viel unwesentlichen Informationen. Das ist ja auch etwas, was der ISB als Definitionsanpassung also für die künftige Definition von Wesentlichkeit vorschlägt. Der andere Punkt, den Sie sagen,
das wäre dieser Punkt, some parts go beyond, da würde ich dem zustimmen, aber dann passt doch unsere Argumentation nicht davor, dass wir sagen, wir haben we are concerned, dass jemand sagt, ich bin in accordance with IFRS, obwohl er nicht diesem Practice Statement entspricht.
Ja, und das ist, da wollte ich, es gibt in dem Practice Statement gibt es 2-3 Stellen, wo der ISB konkret sagt, also dieser Ansatz wäre inappropriate oder not appropriate. Und das heißt ja, also wenn letztendlich ein Anwender es so machen würde, obwohl der ISB in dem Practice Statement ganz klar sagt, also dass dieser Ansatz wäre nicht zweckmäßig, und dann aber der ISB auch sagt, also er muss dieses Practice Statement nicht berücksichtigen, um Compliance zu haben, dann kann es ja sein, dass man Compliance mit IFRS erreicht, obwohl der ISB in dem Practice Statement relativ klar eine Methode als nicht angemessen definiert.
Das sind nicht die Punkte, die wir gerade als Go Beyond
definiert
haben, weil sonst hätte man.
Okay. Nein, das müsste man vielleicht nochmal dann separat. Es waren 2-3 Stellen, wo man zum Beispiel auch sagte, also wo eben die Querreferenzierung auf andere Dokumente außerhalb des Finanzberichtes, wenn man das zu überhand nimmt, dann steht dann auch hier im Dokument, das wäre nicht angemessen. Wenn eben ein Unternehmen das sagt, ja, interessiert mich ja, ist ja kein Mandatory-Dokument, kann ich ja trotzdem so machen, weil ich interpretiere es anders, dann wäre ja ein gewisser Zweifel, ob dann nicht doch irgendwo ein Verpflichtungscharakter. Also es gibt 2-3 Stellen, wo der ISB in dem Dokument ganz klar sagt, also diese Vorgehensweise wäre nicht angemessen für Auslegung von Wesentlichkeit. Und wenn man dann eben das aber im Zusammenhang setzt mit Compliance Statement, dass ich eben das nicht berücksichtigen muss, dann kann es eben zu sehr unsäglichen Konstellationen kommen, dass man sagt, also man hat hier vielleicht einen Vorgang, der vom ISB nicht gewünscht wird, aber trotzdem kann man als Prüfer nicht Compliance vermeiden.
Okay, also ja, das unterschiedliche Punkte, auf die sich das bezieht, aber wir gehen jetzt, um nochmal den Bogen zu schlagen, zum ersten an, davon aus, dass unsere Constituents das natürlich genauso machen, was auch jetzt schon im Practice Statement drinsteht, im Sinne von, das ist Non-Compliance, und da unsere Constituents alle ja Also das ist nochmal die Brücke zu dem ersten Punkt.
Genau.
Warum brauchen wir eigentlich was Mandatory, wenn wir sagen, also unsere Constituents kennen das eigentlich?
Ja, weil brauchen wir das überhaupt? Ja, wir begrüßen ja das, weil wir hatten ja auch in den letzten Diskussionen gesagt, also wir wollen das Dokument nicht komplett verteufeln, weil die Argumente haben wir ja zumindest hinten in den Antworten gebracht, dass das Dokument doch eine gewisse Hilfestellung sein kann für Diskussionen von Ersteller mit Prüfern, mit Enforcern, wenn es um die Auslegung von Wesentlichkeit geht, weil das war ja auch so ein Punkt, wo man sagt, also wir sehen jetzt nicht unmittelbar den super Sinn darin, aber wir sehen trotzdem eine gewisse Zweckmäßigkeit des Dokumentes für gewisse Situationen, wo Ersteller das Dokument nutzen könnten. Aber den großen neuen Erkenntnisgewinn, zumindest war meine Sichtweise aus der letzten Diskussion und auch aus der ASAF-Diskussion, dass man für die großen Ersteller von IFRS, dass sie da sagen, also das ist schon kommen.
Also diese beiden Widersprüche sehe ich auch, das hat sich jetzt für mich so ein bisschen geklärt. Woher nehmen wir denn, darüber bin ich gestolpert, über diesen ersten Satz, der anfängt mit generally, woher nehmen wir denn die Weisheit zu sagen, dass das Concept of materiality is already clearly and consistently understood in our constituency? Also ich finde, das ist weit hergeholt. Also da sind ein paar Fragen, also ich sehe viele Fragen zu materiality und auch zu Fragen der Fehlerkorrektur, die es in der Praxis gibt, die aber einfach von dem Papier gar nicht adressiert worden sind. Wenn das Papier vorbeigeht, weil die wahrscheinlich auch durch das Papier nicht geklärt werden können oder weil der IASB hier keine Klärung herbeiführen wollte. Daraus können wir doch aber nicht ableiten, dass es keine Fragen zur Anwendung von Wesentlichkeit gibt. Also ich würde gerade sagen, Anwendung von Wesentlichkeit ist eins der Hauptfragen, die sich immer stellt.
Aber dazu äußern wir uns ja nicht. Wir sagen ja, das Konzept der Wesentlichkeit ist verständlich. Und das, glaube ich, da sind wir sehr wohl der Meinung, das ist ein eherner Grundsatz, auch ein GOB. Also wenn das jemand sagt, ich habe das nicht verstanden, dann würde ich sagen, also dann fangen wir nochmal ganz vorne an. Ich bin Debit, du bist Credit, ja. Aber ich glaube, was die Anwendung angeht, hat der IASB ja schon selbst festgestellt, dass es eigentlich kaum Anwendungsfälle gibt, wo echt Zweifelsfragen bestehen. Die, wo man sie festgestellt hat, nämlich im qualitativen Bereich, die werden im Grunde genommen in dem Practice Statement fast überhaupt nicht angesprochen. Und ich gebe keine zusätzliche Guidance, sondern ich gehe praktisch einmal durch die vorhandenen Standards und suche mir da irgendwelche Beispiele heraus, die ich dann in diesem Dokument nochmal wieder zusammenfasse. Soll heißen, das Konzept ist klar, die Anwendung in den meisten Fällen auch, vor allen Dingen im quantitativen Bereich, ja, es gibt Graufälle, gar keine Frage. Es gibt aber ein erhebliches Maß an Unsicherheit im qualitativen Fall. Dazu sagt dieses Dokument so gut wie gar nichts. Und wenn Anwendungsbeispiele gegeben werden, sind das entweder so absolute Black-and-White-Beispiele, wo ich sage, da hilft es mir eigentlich nicht. Wo ich es wirklich bräuche, wären so Borderline-Cases im Graubereich, wo ich sage, hier hätte ich gerne mal ein bisschen Hilfestellung. Ja, das war eigentlich das, was uns dazu treibt, zu sagen, ist das jetzt wirklich so der Riesenwurf? Also wenn es eine Hilfestellung für die Praxis sein soll, dann würde ich sagen, Ziel verfehlt.
Also helfen tut das Dokument nicht, aber es gibt doch Fragen in der Praxis, die durchaus relevant sind und die nach meinem Verständnis auch in der deutschen Anwendung nicht klar sind. Also gerade das ganze Feld, ich habe Vorjahresfehler, die nicht wesentlich waren im Vorjahr, aber wesentlich werden im laufenden Jahr. Wie gehe ich mit denen um? Also dieses ganze Thema, was in US GAAP ausführlich diskutiert wird, wo die SEC verschiedene Staff-Accounting Bulletins zu hat, wie man mit also unwesentlichen Vorjahresfehlern umgeht, die jetzt wesentlich werden. Das ist ja komplett ausgeblendet in dem Papier. Und da ist die Anwendung nach wie vor für IFRS nach meinem Verständnis unklar. Also das Stichwort ist ja da, ich finde halt, wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem, was wir schreiben, weil im IDW beschäftigt man sich jetzt seit mindestens 2 Jahren mit der Frage, wie gehe ich um mit diesen Methoden, die da aus US GAAP kommen oder aus regulatorischer Aufsicht, SEC-Aufsicht, Iron Curtain versus Rollover-Methode. Da gibt es intensive Diskussionen. Ich weiß auch schon, dass es da erste Diskussionen gibt in Deutschland mit seitens sowohl des Enforcements als auch seitens der Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer, wie man mit Vorjahresperiodenfehlern umgeht. Das sind natürlich Themen, die relevant sind. Da geht es um die Anwendung eines Wesentlichkeitskonzepts. Jetzt zu sagen, das ist well understood, das glaube ich nicht. Also das Vorjahresfehler, Umgang mit Vorjahresfehlern, dass das Konzept well understood ist, da würde ich ein Fragezeichen dran setzen.
Das
Natürlich, ich kenne die Diskussion auch, aber ist das nicht eher eine Frage, wie ich Korrekturen vornehme nach IS-8 und nicht was Wesentliches?
Weil nee, du hast nee, ja gerade selber, war nicht eine Korrektur ja gerade, vornehmen, muss
ja
eben, die Frage.
Du hast ja gerade selber gesagt, es ist in einem Jahr ist der wesentliche Männer unwesentlich. Das heißt, die Entscheidung wesentlich, unwesentlich hast du schon getroffen und darum geht es hier ja nur. Deswegen, das ist eine Fragestellung, aber die gehört hier, glaube ich, nicht rein. Ich habe eben halt nur ein Problem damit, wenn wir sagen, und ich würde das voll unterschreiben, was du gesagt hast, das war genau unser Punkt, dass wir dann sagen, wir hätten es aber gern mandatory. Ja, das passt irgendwo nicht.
Der Punkt, den Sie angesprochen haben, der ist zwar adressiert, bloß was dann da steht, ist irgendwie
nicht
weiterführend.
Ja.
Also da steht irgendwie drin, also Sie können einen Vorjahresfehler haben, der im Vorjahr unwesentlich war. Und jetzt in dem Jahr, was machen Sie jetzt in dem Jahr, wo das hochkommt?
Genau.
Und dann sagt er, ja, das könnte dann materiell sein. Und dann steht dann irgendein Satz, aber denken Sie drüber nach, durch Zeitablauf. Weil es ja im Vorjahr unwesentlich ist, mag es dieses Jahr dann auch wieder unwesentlich sein. Das ist natürlich so hilfreich wie...
Gar nichts, genau.
Ja, das ist, vor allem sagt er dann, also ja, das ist dann material im Folgejahr und dann sagt er wieder, nee, es ist doch nicht material, weil es ja, oder könnte doch nicht material sein, weil es sich ja im Zeitablauf werden die Dinger immer unwesentlicher.
Das hört sich halt an nach Iron Curtain Methode. Ne? Das ist,
ja, aber es gibt im Grunde keine Guidance.
Also genau, es fehlt komplett. Das ganze Thema ist auch, ich weiß, dass es für ein ISB schwer zu greifen ist, aber das ist aber auch nicht in der Praxis nicht verstanden. Also wenn Sie jetzt da durch die Unternehmen durchgehen, dann ist das etwas, was...
Aber es ist doch am Ende, glaube ich, auch... ich meine, das ist die Frage. Wollen wir für jeden Einzelfall was geregelt haben? Der Punkt, der hier angesprochen wird, den wir uns ja auch... ist ja die Frage... Was die ja meinen ist, ich kann natürlich einen Kumulativ, der sich aufbaut, der dann für irgendwo in der Bilanz wesentlich wird. Das ist immer die Frage, ist er in der Bilanz wesentlich? Ich könnte natürlich sagen, wenn ich kumulativ in der G&V war, war es in jedem Jahr unwesentlich. Aber das ist eben halt dann auch wieder eine Frage, dann müsste ich eigentlich mehr, müsste ich angeben, woran messe ich Wesentlichkeit? Und dann ist die Antwort natürlich, es kommt drauf an. Es kann in der Bilanz sein, es kann in der G&V sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da irgendwie Guidance geben kann, die weiterhilft.
Man könnte die beiden Methoden erläutern, die es gibt, um Wesentlichkeit festzustellen. Das ist ja bislang nicht erklärt.
Ja, das ist doch auch Common Sense, auch Understanding. Wir reden ja auch mit unserem Mandanten und genau darum gehen ja Diskussionen. Ist es wesentlich? Muss ich jetzt kumulativ mir das angucken? Gucke ich mir das Jahr für Jahr an? Das ist ja nichts, was jetzt neu ist. Wenn ich das reinschreibe, sagt jemand, oh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also die Diskussionen laufen ja schon nicht. Ich sage jetzt mal nur, also vielleicht kann man das ja auch davon, ich sehe den Punkt, das wird diskutiert. Aber wir sagen doch, der Inhalt, so wie es jetzt im Moment ist, und das war ein Beispiel, hilft nicht weiter. Aber man macht es trotzdem mal mandatory. Entweder oder wir sagen, es ist nicht in Ordnung, wir wollen mehr, wir sind der Meinung, wir brauchen mehr, dann müssen wir aber aufpassen mit dem Thema unserer Constituents, haben aber Ahnung und verstehen das. Und nur wenn es dann mehr ist, dann kann man sagen, dann bitte mandatory.
Ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Argumente. Und ich sage mal, wir haben jetzt einfach mal die Quintessenz aus den Fragen, die wir bis jetzt schon diskutiert haben, nach vorne geschrieben. Wir müssen wahrscheinlich sie stärker noch strukturieren und stärker abgrenzen voneinander, damit einfach das nicht durcheinander geht. Der Grund, warum wir gesagt haben, das Ding sollte mandatory sein, hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass wir sagen, Materiality ist kein Kann, sondern Muss-Grundsatz in den IFRS. Ich kann nicht entscheiden, ich will das nicht anwenden. Materiality muss ich anwenden. Und da war dann die Frage, wie kann ich dann Discretion darüber haben, ob ich das, was in einem Practice Statement stehe, anwende oder nicht anwende. Das geht nicht. Sondern wenn da Judgment-Aussagen getroffen werden in dem Dokument, dann muss ich doch eigentlich wohl davon ausgehen, dass das die sachgerechte Anwendung dieses auf jeden Fall verpflichtenden Grundsatzes ist. Und damit werden die nach meinem Verständnis ebenfalls verpflichtend. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich habe den Wesentlichkeitsgrundsatz beachtet, aber ich habe, wie Herr Obst sagt, mal diese ganzen gut gemeinten Ratschläge da einfach ignoriert. Geht das?
Es geht schon, dass das Konzept mandatory ist und das hier ist mehr eine Guidance.
Die Guidance würde ich verstehen. Weißt du, die Guidance würde ich verstehen, solange mir ein Leitfaden gegeben wird von Dingen, die ich prüfen oder berücksichtigen soll. In dem Moment aber, wo ein Judgment gefällt wird, und das kommt ja bei einer ganzen Reihe von Sachverhalten vor, wo gesagt wird, es ist nicht in Ordnung, das gehe ich eigentlich darüber hinaus. Da treffe ich eine Aussage. Und dann zu sagen, diese Aussage, die musst du aber nicht berücksichtigen, finde ich schon strange irgendwo.
Aber ist ja nicht das Problem. Also meines Erachtens ist es nicht, soll es nicht mandatory sein, weil zum Ersten hätten wir prüfen müssen, inwieweit das compliant ist mit allen Materiality Statements, die die Wertpapierregulatoren auf dieser Welt geissued haben. Und da gibt es in einigen Ländern sogar Wertpapiere, die sagen, Materiality ist alles, was über 1% ist oder sowas. Ja. Und dann natürlich, wie passt das dann da? Und wenn wir sagen, was ist das dann, würde dazu führen, wenn wir das mandatory machen, dass zum Beispiel, wenn ein Wertpapierregulator in anderen Ländern sagt, 1% ist das schon, das ist ja, steht hier nicht drin, inwieweit ist es dann, was ich IFRS-compliant Berichterstattung? Erstes Problem. Kann man das lösen? Weiß ich nicht. Zweites aber auch, was ich glaube, ich sehe, ist, das Dokument ist eigentlich primär gemacht worden, erstmal auf dem Rahmen der Disclosure Initiative. Um was ich zu sagen kann, Materiality, besseres Verständnis, eigentlich dieses Disclosure Overload verhindern. Oder auch, was ich, dass eben teilweise eben auch relevante Informationen nicht disclosed werden. Das war eigentlich der Hintergrund. Dann ist es erweitert worden um die ganzen Punkte mit Ansatz und Bewertung, Fehlerbereinigung. Ich war eigentlich dagegen, das zu machen, weil das eben ein anderes Thema ist, meines Erachtens. Aber wenn man jetzt das Mandatory macht und der Content ist hier eigentlich, weiß ich, dass man eigentlich sagt, immaterielle Informationen sollen eigentlich nicht disclosed werden. Wenn es dann doch gemacht wird, dann ist ein Mandatory Statement. Würde das überhaupt dann sein, wenn ich immaterielle Informationen disclose, würde das der Abschluss noch IFRS-compliant sein? Meines Erachtens dann nicht mehr. Nee.
Und meines aber auch.
Wollen wir, das weiß ich, die jetzt zukünftig die Prüfer das prüfen müssen? Das wäre der Konsequenz. Müsste ja sagen, der Prüfer müsste sagen, was ist, es sind nicht keine immateriellen Informationen disclosed worden, die eben dazu führen könnten, dass eben das zu groß ist und eben, was ist das Wesentliche, Wald oder Bäume nicht mehr sind. Das ist meines Erachtens unheimlich schwierig und ist gar nicht möglich, aber das würde meines Erachtens das bedingen, wenn man das mandatory macht. Weil die Guidance soll hier eigentlich sagen, was ich, mit einem Judgment aus und macht eben kein Disclosure, was eben nicht mal immateriell ist und so weiter. Aber wenn das mandatory ist, müsste das ja auch geprüft werden. Ist das befolgt worden und.
Was heißt das eigentlich? Aber was würde sich ändern gegenüber dem, was du heute in IAS 1 und 8 stehen hast? Gar nichts.
Das weiß ich eben nicht.
Da hast du den Grundsatz stehen. Und wenn du so, ich könnte deine Aussage jetzt so verstehen, dass ich sage, ach, weißt du, das ist einfach nur so ein fluffy Statement, das meinen wir eigentlich gar nicht so und der Prüfer kann eigentlich darunter abzeichnen, was er will. Hier werdet ihr erstmal ein bisschen genauer und sagt, was er eigentlich darunter versteht, aber da sagt er dann, das müsst ihr aber nicht unbedingt befolgen. Das ist doch irgendwo inkonsequent. Ich würde doch dann es weitaus sinnvoller finden, zu sagen, nehmt ein paar kernige Aussagen aus diesem Practice Statement und packt die in den Standard hinein, indem ihr dort ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen packt und sagt, was meinen wir eigentlich mit wesentlich? Natürlich können wir nicht jeden einzelnen Sachverhalt, jeden Furz und Feuerstein, Martin, regeln, aber wir können zumindest mal in irgendeiner Form Guidance geben, dass wir sagen, by the way, ich verletze den Wesentlichkeitsgrundsatz, wenn ich im Grunde genommen meinen Abschluss mit total immateriellen Informationen zumülle. Das ist doch meine Aussage. Was ist da das Problem?
Aber die hat man ja teilweise jetzt schon mit den Anpassungen an IAS 1 getroffen, mit den 30a. Paragraph 30a hat man ja genau diese Änderung eingezogen, dass man sagte, die Verständlichkeit von wesentlichen Informationen wird eben unterminiert, wenn man eben zu viel unwesentliche Informationen
hat. So, und wenn ich so etwas drin habe, warum habe ich jetzt ein Problem, ob das Practice Statement nun mandatory ist oder nicht?
Weil ich es schwer regeln kann, meines Erachtens. Wie gesagt, ich glaube, ich kann nicht prüfen, ob das was ist. Unheimlich schwer zu prüfen, sowas. Ob immaterielle Informationen quasi insgesamt meine Aussagekraft des Abschlusses behindern, ja oder nein. Natürlich steht das irgendwo drin.
Das ist Judgment.
Aber should consider. Consider. Aber hier steht ja quasi, wenn das ein Mandatory Materiality Statement ist, dann glaube ich, ist das noch eine andere Qualität. Und ich weiß nicht die Lösung, aber das ist jedenfalls Punkte, die wir gesagt haben, die dazu geführt haben, die sagen, es soll nicht mandatory sein. Das war einmal die Abstimmung mit Regulatoren, die eben andere Materiality Statements haben in dieser Welt und wie compliant ist das damit, wenn man abstimmen müsste, oder müsste man abstimmen, das ist ein wahnsinniger Aufwand. Und wir haben eben gedacht, das ist eben aus der Disclosure Initiative, ist das ein Punkt, wo wir sagen, das kann vielleicht helfen, weiß ich, dieses Problem zu lösen. Da gibt es keine einzige Lösung, da gibt es, weiß ich, eine Vielzahl von eventuell Lösungen. Das ist eine, wo natürlich in Deutschland vielleicht alle sagen, okay, das ist alles come practice, come sense und es ist nichts Neues, aber vielleicht ist es in anderen Ländern doch ein bisschen anders gewesen.
Also das,
wenn ich sehe, wie Materiality gelebt wird, ist das natürlich auch eine Diversity.
So, aber das ist doch die eigentliche Frage dann. Denn wenn wir sagen, wir können das Ding nicht verpflichtend erklären, weil die Leute weltweit ein völlig unterschiedliches Verständnis haben. Dann muss ich auch sagen, haben wir aber ein sehr krudes Verständnis von Consistent Application of IFRSs. Ja, und wenn wir sagen, das sollte eigentlich der Grundsatz des Ganzen sein, dann würde ich doch mal bei den Grundsätzen anfangen und die versuchen zu harmonisieren. Dass wir uns nicht falsch verstehen.
Ja, das ist
ich glaube, die Idee, sollte ich dazu sagen, bei ASAF waren wir split. Die Hälfte der Standardsetzer hat gesagt, das Ding sollte verpflichtend werden und die andere hat gesagt, nein, es soll nicht verpflichtend werden. Ich denke, im Laufe der Sitzung haben wir da ein bisschen herausgearbeitet, was beide Parteien eigentlich meinen. Wir haben nicht gesagt, das Practice Statement soll in toto verpflichtend werden. Denn da haben wir gesagt, da müllt ihr im Grunde genommen eure Standards zu, das bringt nichts. Sondern zieht aus dem Practice Statement die relevanten Kernaussagen heraus, bei denen ihr wirklich etwas sagt zu der Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes. Die Dinger, die sollten eigentlich in die Application Guidance hinein. Der Rest ist Illustration. Zum Beispiel so etwas wie dieser Grundsatz, dass ich nicht meinen Abschluss durch unwesentliche Informationen zumüllen soll. Ja?
Da bin ich auch ein bisschen beim Martin. Mein Beispiel ist immer, ich glaube, das Hauptthema ist qualitativ. Ja? Da kommt immer das Beispiel, das wir immer alle bringen, also was ist ein qualitativ wesentlich, da kommen wir alle mit IS-24. Egal, ob das 500.000 sind, das ist so. Das ist das aber doch. Nur, ein anderes Beispiel, wie soll ich mit jemandem diskutieren, wenn man dann sagt, oder wie wäre hier die Einschätzung, ist das wesentlich oder unwesentlich? Ich mache eine Angabe zu unbesicherten Forderungen. Ich habe 300 Millionen Forderungen in den Büchern und 25.000 sind besichert. Sage ich das unwesentlich oder sage ich das genau wesentlich, damit man sieht, dass nur so und so viele. Was ist jetzt? Ist es wesentlich oder unwesentlich?
Das wäre eine wesentliche Angabe.
Was wäre das?
Das wäre eine wesentliche Angabe.
Ich würde sagen, das sind 25.000, was soll ich über 25.000 Angaben machen? Das ist vollkommen unwesentlich.
Weil
dann schreibt da vielleicht noch jemand drei Absätze drüber, würde ich sagen, nee, also. Da schränke ich jetzt mal ein.
Genau. Lügt nicht zu.
Das ist.
Ich sehe es eben, das ist eben so ein Judgment Area zu regulieren, ist wahnsinnig schwierig. Und das soll eben dazu helfen, meines Erachtens, das Behavior ein bisschen zu kanalisieren. Aber es mandatory zu machen, ist aus meiner Meinung eben nicht der richtige Weg. Sehe ich jedenfalls so. Weil die ganzen Probleme, die ich eben aufgezeigt habe, glaube ich, dann gelöst werden müssten. Man kann die vielleicht lösen, mag sein. Man kann aus dem rauspicken vielleicht, aber bin mir nicht sicher, ob das wirklich möglich ist.
Nur dann glaube ich, dann verfehlt aber das Dokument, so wie es heute abgefasst ist, in weiten Teilen seinen Zweck. Weil es mir eigentlich keine Hilfe ist beim Ausüben von Judgment.
Ja, dir vielleicht nicht, aber.
Nein, ich glaube.
Jemand, der weiß ich, das noch nicht lange gemacht hat, vielleicht schon.
Du, das war eine einhellige Meinung. Da haben alle 12 ASAF-Mitglieder gesagt, das hilft keinem, was da steht. Das sind. Ja,
weil es eben alles Gurus sind, aber.
Nein, weil die Sachverhalte, die drinstehen, so offensichtliche Sachverhalte sind, dass ich sage, was soll ich da jetzt in irgendeiner Form großartig noch einschätzen? Die Dinge, wo wir wirklich Schwierigkeiten haben mit der Einwertung, sind Borderline-Cases. Und was ich da eigentlich brauche, ist mal eine Handreichung, wo ich sage, welche Faktoren solltest du dir denn mal in irgendeiner Form angucken, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Das ist das, was die Leute brauchen.
Aber dann kommen die Faktoren, die gewichte ich, das ist ja eben das Problem bei dieser. Ich kann das meines Erachtens nicht, weil ich klarer regeln. Also das ist meine persönliche Überzeugung.
Aber ich hätte...
Natürlich kann ich sagen, ich habe auch gesagt, wie hilfreich ist das denn hier? Ich habe auch überlegt, soll ich das überhaupt, was ich dann freigeben, weil ich dachte, das ist eigentlich Common Sense. Aber natürlich, was ist Common Sense vielleicht, wenn man schon 20 Jahre in dem Metier drin war. Aber ich glaube eben nicht, wenn jemand, was ich gerade von der Uni kommt und muss IFRS anwenden, dass er, was ich, die ganzen Fälle schon, was ich sage, das ist Common Sense.
Interessanter Fall.
Glaube ich nicht.
Und ich meine, wir wissen ja auch gar nicht, wie glücklich wir wären, wenn es viel konkreter ausgegangen wäre. Ja? Also das ist ja auch immer so. Okay. Dann wäre das Beispiel dann wiederum nicht gut gewesen oder dann hätte man gesagt, das ist hier oder so. Also ich muss ganz ehrlich auch sagen, das ist die Büchse der Pandora, sich mit sowas zu beschäftigen. Und ehrlicherweise habe ich kein anderes Ergebnis erwartet. Also warum sollte das sozusagen die 14 durchaus versierte Leute plötzlich die Welt neu erkennen können, ja, was die Constituency für sich nicht hat regeln können bisher.
Und wenn man sagt, wir kommen von einem Overload-Thema, ne? Und dann liest man hier in dem Paragraph 35 steht dann, IFRS does not prohibit entities from disclose immaterial information. Vom Grunde her würde ich das ja auch so sehen. Also ich würde ja ungern auch die Debatte führen wollen, was Sie sagten, jemand macht eine Information, die einen Einzelstandard fordert, und dann geht man ihn an und sagt, die ist aber unwesentlich. Also die eigentlich kann ja in dem Bereich Wesentlichkeit sinnvollerweise nur, also das Wesentlichkeitsargument nur ein Privileg sein. Also das, ich habe das Privileg, etwas wegzulassen, wenn es was unwesentlich ist, aber es kann ja nie ein Must sein, es wegzulassen. Also ich glaube sozusagen diese Debatte, eine wichtige Information geht wirklich unter in unwesentliche Informationen. Was soll das heißen? Also ich hab jetzt einen riesen Rechtskäse, den verstecke ich irgendwo beim Anlagevermögen oder also wie mache ich das?
Wenn IAS steht drin, we should consider ob die Fülle von unwesentlichen Informationen quasi dann die Informationsquelle. Es ist schon ein Standard, aber consider ist eben.
Consider, genau, es ist nichts.
Ist nicht, also, weiß ich, das muss jetzt, weiß ich, ständig prüfen und gucken, ob das.
Also, es ist nicht verboten, immaterial Information zu geben. Also, und das, und die Diskussion wollten wir ja auch nicht führen. Wir wollten ja auch nicht sagen, hören Sie mal zu, dass, alle Accounting, ich könnte ja die Auffassung verdrehen, alle Accounting Principles sind, können Sie mehr oder weniger schenken. Also, na, dass Sachen linear abgeschrieben werden, brauchen Sie nur zu schreiben, wenn Sie nicht linear abschreiben. Also das, ansonsten ist es geschenkt. Na, aber diese Debatten will ja im Grunde niemand führen. Also es geht.
Das ist, aber wir kommen da rein, wenn wir das Mandatory machen. Das ist meine Sorge. In diese Debatten kommen wir.
Ich stelle mir nur eine Frage. Der Wesentlichkeitsgrundsatz ist mandatory. Was ist es dann, was wir jetzt nicht mandatory haben wollen? Eine einfache Frage. Es ist vor dem Hintergrund besser, das Ding wäre nie geschrieben worden, weil dann hätten wir alle nicht gewusst, was wir da machen sollen. Dann
ich würde persönlich, mandatory muss immer das sein, also alles Wesentliche muss drin sein, aber ob ich unwesentliche Sachen aufnehme, ist mein Privileg. Also sozusagen, wenn der Standard sozusagen die Einzelvorschrift es fordert, dann habe ich sozusagen die Möglichkeit, es, wenn es unwesentlich ist, als Privileg es wegzulassen. Ja. Oder ich schreibe es, aber eine Debatte zu führen, was alles in einem Abschluss unwesentlich ist,
das wahrscheinlich, kein Ergebnis. Das wahrscheinlich nicht, Herr Kunzelmann, aber ich denke, dass der Grundsatz der Wesentlichkeit seine Grenze hat am Grundsatz der Klarheit. Das heißt, wenn ich versuche, durch eine Fülle von immateriellen Informationen eigentlich die klare Aussage zu verwischen, dann glaube ich, gibt es da schon etwas, wo ich einschreiten würde. Also es ist schwierig, gar keine Frage. Ja? Und ich weiß auch nicht, wie man das in irgendeiner Form... Ich kann das nur als Konzept in irgendeiner Form hinstellen. Ich kann es wahrscheinlich sehr schwer operationalisieren, aber ich kann zumindest mal in irgendeiner Form sagen...
Aber das Konzept passt doch. Die Klarheit ist doch auch ein...
Also ich würde dir noch zustimmen, Andreas, wenn es in irgendeiner Form biased ist. Also sprich, dass ich besondere Elemente hervorhole mit geringeren Materialitäten und andere Dinge, die vielleicht eher negativeren Touch haben, die gleiche geringe Materialität haben, dann weglasse. Aber wenn ich ihn in gewissem Maßen konsistent bin, also wenn jetzt jemand wirklich hingeht und macht nach der Checkliste, gibt alles an, was irgendwie anzugeben ist, ja, dann fällt es, glaube ich, sehr, sehr schwer zu sagen, hier, das ist das ist eine missbräuchliche Verwendung. Wenn ich aber, wie gesagt, ein unterschiedliches Judgment an den Tag lege in unterschiedlichen Bereichen, dann kommt man da, glaube ich, eher hin.
Also wie ESMA das versucht zu lösen, ist noch eine dritte Form, sind zwar halt wieder, also sie sind halt nicht dafür, dass es mandatory wird, also es bleibt non-mandatory, aber sie sind halt gegen Practice Statement und sagen, das sollte halt die Form einer Implementation Guidance zu IAS1 sein, weil es dann würde es mehr Verpflichtungsgrad bekommen, beziehungsweise mehr Beachtung. Implementation Guidance ist aber...
Application Guidance is mandatory. Implementation Guidance is not... Implementation is not part. Also das war ja auch eine Anmerkung, die wir jetzt in dem Entwurf haben. Generell die Unterscheidung zwischen Mandatory und Non-Mandatory gibt es ja eigentlich in der IFS-Welt nicht. Es gibt eben, es ist entweder Teil des Standards, also Teil A, oder es ist eben nicht Teil des Standards, also Teil B im Bound Volume. Aber jetzt nochmal die konkrete Frage an den Fachausschuss. Welchen Vorschlag sollen wir an den ISB richten hinsichtlich Mandatory, also Teil A oder Teil B des IFRS-Werkes, also Teil eines Standards oder nicht Teil eines Standards zu sein. Die Alternative wäre natürlich eben auch, was Herr Barkow schon angeskizziert hätte, wäre eben zu sagen, also es gibt ja schon für IS1 und IS8 Guidance, die man einfügen kann. Und wenn man sagt, also man identifiziert gewisse sinnvolle Aussagen, die man dann eben als Application Guidance mit aufnimmt, als Teil des Standards. Weil es ist ja auch konsistent bisher vom ISB, dass Application Guidance immer Teil des Standards ist. Und das wäre zum ersten Mal hier, wo man sagt, also hier hat man Application of something, wo man sagt, das ist eben diese Application Guidance wird nicht Teil eines Standards sein. Also wäre auch eine gewisse Inkonsistenz vom IASB sich selbst gegenüber.
Von den Formalien mal abgesehen, ich glaube für mich wäre, wenn wir jetzt das Ding mal durchgehen und vielleicht gibt es jetzt noch einfach nur mal uns auf den Inhalt konzentrieren und da sagen, ist da irgendetwas drin, wo wir sagen, das macht Sinn, es von mir aus in den Standard aufzunehmen, von mir aus auch als Application Guidance. Wenn da irgendetwas drin ist, sollten wir vielleicht inhaltlich einfach mal uns mal angucken, dann sollten wir das vielleicht bringen und wenn wir sagen, der Rest ist für unsere Constituents und ich meine den Fall, den du gerade gehört hast, Marlene, da kommt jemand von der Universität und wendet Griffriss an, halte ich jetzt auch nicht für so ganz überzeugend. Also, und im Endeffekt ist ja der Punkt, in dem wir ja zustimmen, was Andreas gesagt hat, wenn ich mir den Standard angucke, viele Beispiele kommen dann eben halt auch daher, da ist nichts Neues dran. Also deswegen würde ich, mein Vorschlag wäre mal reinzugehen, zu sagen, ist da was drin, oder sagen, das ist wirklich neu und bringt mehr. Und wenn nicht, dann wäre mein Punkt der zu sagen, nice try, aber lass es lieber, wir glauben nicht, dass es viel bringt. Wird am Ende wird sowieso irgendwie gebaut, ist klar. Wird es auf jeden Fall nicht mandatory machen. Wir können auch einen Schritt weitergehen, ich weiß nicht, ob wir das wollen, und sagen, hier gibt es aber ein paar Punkte, da hilft das ganze Thema nichts. Da bringt hier qualitativ und da könnte da vielleicht noch ein bisschen Guidance zu geben. Ich meine, das wäre vielleicht dann, vielleicht ist das sogar sinnvoll. Also ich habe da jetzt inhaltlich, aber vielleicht andere haben da was gefunden, wo sie sagen, das ist jetzt wertvoll, das kann man da mal rausgreifen. Also er meint, dass wir inhaltlich vorgehen und dann sagen, das Thema an sich finden wir jetzt nicht so hilfreich, und da hier sind ein oder zwei, wenn dann bitte in die Application kannst und hier sind noch drei, vier andere, die halten wir für sinnvoll, aber da gibt es nichts, da könntet ihr euch nochmal überlegen, ob er was bringt.
Würde das bedeuten, dass man das Konzept Practice Statement allgemein aufgibt, weil man sagt, die Teile, die nicht sinnvoll sind, würden wir dann auch als Practice Statement nicht als sinnvoll erachten?
Ja, also wir könnten dann sagen, wir halten es nicht für sinnvoll und es bringt nichts. Ich glaube, es wird auf jeden Fall kommen, aber dann sollen wir sagen, gut, wenn ihr es dann bringt, entgegen unserem Rat, dann auf jeden Fall non-mandatory, wie es ja auch vorgesehen ist. Also mir geht es so ein bisschen darum, die Diskussion weg von der, ist es jetzt mandatory, non-mandatory, ne, hilft es überhaupt? Ja, sind da Dinge drin, die inhaltlich helfen? Und wenn das der Fall ist, dann...
Das ist dann die Frage eigentlich schon Richtung Practice Statement. Ja, damit hast du eine Anmutung in irgendeiner Form, dass das eine Hilfe für die Praxis ist und im Augenblick hilft da halt nichts. Ja. Ich sag mal, ich sehe halt noch einen weiteren Unterschied. Wir haben im Augenblick nur ein einziges Practice Statement, Management Commentary. Und Management Commentary ist nicht verankert irgendwo in den allgemeinen IFRS-Grundsätzen. So, das ist der wesentliche Unterschied zum Wesentlichkeitskonzept. Da habe ich eine Verankerung und ich habe sogar eine mandatierte Verankerung. Das macht es mir so schwierig zu sagen, ich möchte jetzt einen non-mandatory Teil zu einem mandatierten Prinzip haben, wo ich sage, kannst du mal überlegen, ob du das befolgen willst oder nicht. Das ist das Störgefühl, was ich habe. Ja. Das heißt, wenn man klarer herausstellen würde, es gibt tatsächlich Dinge, die mir in dem Abwägungsprozess helfen, und die lassen sich in ein Prinzip zusammenfassen, dann wäre so ein Prinzip etwas, was für mich eigentlich Teil des Standards sein sollte. Und alles das, was eine Veranschaulichung im Grunde genommen darstellt, ja, meinethalb irgendwelche Beispiele oder irgendwelche Factors to consider oder so etwas, das würde ich in der Tat im Non-Mandatory-Bereich lassen. Das könnte ich verstehen.
Da kann ich vielleicht noch was zum Advisory Council sagen. Wir hatten ja damals im Advisory Council beschlossen, dass wir das Projekt Practice Statement Virtuality gut finden. Da war das Feedback vom Advisory Council, das sollen dann Beispiele sein, also reine Anwendungsbeispiele. Und das ist natürlich dann irgendwie im Verlauf des Projekts dann irgendwann verloren gegangen, weil ein Anwendungsbeispiel sucht man da natürlich irgendwie jetzt in diesem Practice Statement irgendwie vergeblich.
Ich bin schon welche drin.
Naja. Also die Masse an Beispielen, die gewünscht war mit der Anwendung von Wesentlichkeit, damals auch im Advisory Council, die ist halt nicht gekommen. Und damit ist natürlich dann die Frage sehr wohl berechtigt, ob das ein Practice Statement sein soll.
Vielleicht mal, wenn man in die Richtung geht. Ich habe jetzt keins, aber was wären denn Punkte, wo man sagt, das ist wirklich was, das hilft aus dem Practice Statement, das hilft weiter und das könnte man auch in irgendeiner Art und Weise Prinzipien treu, sage ich mal, oder auch als Principle, als Teil des Standards verwenden. Was wäre denn das? Wenn wir da nichts finden, dann sind wir relativ schnell fertig.
Also ich glaube, eine Sache wäre, vielleicht erwähnt es jetzt, das war auch in der ASAF-Diskussion zu verfolgen, dass man eben relativ klar herausstellt, auch wenn es eine einzige Definition von Wesentlichkeit gibt, dass man diese letztendlich in einem unterschiedlichen Kontext anwenden muss. Also sprich, geht es wieder um diese Primaries versus Nodes, dass man eben die Wesentlichkeit unter einem anderen Zusammenhang beurteilt, als wenn man eben Wesentlichkeit für Anhangsangaben beurteilt. Nämlich, wenn man
jetzt ehrlich gesagt nicht weiter, dann muss ich schon sagen, was ist denn der Unterschied? Davon mal abgesehen, das wird sowieso schon gemacht. Also, dass wir natürlich darauf gucken, steht was im Anhang eine Zahl oder steht sie in Bilanz und GNV oder Cashflow Statement oder so. Natürlich werden wir das unterschiedlich beachten. Aber ich muss dann natürlich, wenn ich sage, da gibt es einen Unterschied, würde ich sagen, das ist eine Feststellung, die ist sowieso klar. Wo liegt der Unterschied? Und was ist der Unterschied? Das würde mir helfen.
Aber ist ja zum Beispiel, dass jetzt eben hier zwar schon dem Principle of Disclosure Projekt vorweggegriffen, aber hier werden da zum Beispiel Aussagen getroffen, wie man primäre Abschlussbestandteile verstehen muss. Also dass es eben eine zusammenfassende Darstellung der Finanzposition ist. Gibt es so im IS-1 nicht. Da steht halt eben drin, ein Complete Set of Financial Statements enthält das und das und das. Es wird aber eben nicht betont, dass eben es die primären Abschlussbestandteile gibt, die eben einen Charakter einer Zusammenfassung haben. Gegenüber den Notes, die dann letztendlich das detaillierter noch aufbereiten. Natürlich kann man sagen, es ist eigentlich für jeden, der mit Rechnungslegung zu tun hat, IFRS eigentlich das Verständnis on the face is more important, weil es eben eine Zusammenfassung der erste Blick. Aber das sind ja Klarstellungen, wo man eben ja schon auch von ISB-Seite sagt, dass man die ja sogar im IS1 dann nochmal anpassen sollte, dass man eben klar herausstellt, was ist eben die Aufgabe der primären Abschlussbestandteile und was ist Aufgabe des Anhangs. Das wäre zum Beispiel eine Sache.
Punkt verstehe ich, aber das hat für mich nichts mit Wesentlichkeit zu tun, sondern da sagen Sie ja selber, das ist ein Vorgriff auf etwas, was gerade noch diskutiert wird. Was ist eigentlich Sinn und Zweck der Nodes im Vergleich zu den Primaries? Das ist ja diese breitere Diskussion. Hat für mich jetzt aber weniger zu tun mit der Frage, was hilft mir das bei der Wesentlichkeit?
Naja, der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass man halt hier in dem Concept Statement oder in Practice Statement sagt, dass man eben Wesentlichkeit immer im Kontext beurteilen muss. Also es gibt verschiedene Zusammenhänge, mit denen man letztendlich überprüfen muss, ob letztendlich das Wesentliche ist. Meines Erachtens wäre hier vielleicht sinnvoll, was aber hier nicht weiter ausgeführt wird, was Sie auch beim letzten Diskussion dazu diskutiert hatten, diese Related Party Transactions, wo man eben auch sagt, wenn ich hier Wesentlichkeit beurteile, habe ich hier einen anderen Kontext, den ich berücksichtigen muss, als wenn ich jetzt hingehe und sage, also ich habe jetzt hier nicht Related Party Transactions, wo der Betrag sehr klein sein kann, und dass er trotzdem sehr wesentlich ist gegenüber anderen, wo ich eben sage, eine Untergliederung von Anlagevermögen in die einzelnen Posten, da muss ich jetzt nicht bis zum kleinsten Betrag aufdröseln. Also dieser Kontext fand ich, war relativ klar für einige beim ASAF, die haben auch gesagt, oh, ein neuer Punkt, haben wir so bisher nicht verstanden. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass man eben diesen Kontextbeschreibungen zwar jetzt für einige Sachen schon vornimmt, aber gerade sowas wie Related Party Transactions, da fehlt eben genau dieser Kontext, um Wesentlichkeit besser beurteilen zu können.
Würde ich sagen.
Ja. Das ist aber doch nicht neu. Ich meine, wenn ich ein qualitatives Assessment habe, natürlich kann ich das nur im Zusammenhang mit dem Kontext. Wie will ich ein qualitatives Assessment machen, ohne das aus dem Kontext heraus zu machen?
Ich meine, das ist. Ich würde auch den 24er ehrlich gesagt nicht sagen, es ist eine andere Wesentlichkeit, weil es im Anhang steht. Also, wenn es jetzt zum Beispiel. Es gibt eine Ausweispflicht für irgendwo für, ich musste in der G&V beim Personalaufwand all diese Zahlen, die den Vorstand und die Leitung und so weiter betrifft oder so, die müsste ich alles oder auch Forderungen gegenüber Affiliates und so weiter, also müsste ich alles in Bilanz und G&V zeigen, dann wäre das da auch für mich, obwohl die Zahl sehr klein sein kann, ist das eben halt auch wesentlich, weil dahinter steckt ja nicht, wo ich es ausweise, sondern dahinter steckt ja eher so dieser Punkt, läuft das alles nach rechten Dingen ab. Ja, das ist so ein bisschen eine Compliance-Thematik. Das ist ja weniger ein Punkt, der eine Auswirkung hat auf mein Ergebnis. Nur mir, ich sehe Ihren Punkt, aber ich glaube, dass am Ende, wenn wir jetzt reinschreiben, du musst das immer im Kontext sehen.
Ist es vielleicht weniger eine Frage des Kontextes als mehr der Bezugsgröße? Dein Beispiel vorhin mit den besicherten Forderungen. Wenn ich die Bezugsgröße nehme, sage, gib mir bitte an, wie viele besicherte Forderungen du hast, dann würde ich wahrscheinlich sagen, es ist unwesentlich. Wenn ich aber sage, ich treffe implizit eigentlich eine Aussage über meine unbesicherten Forderungen, dann ist es natürlich sehr schnell wesentlich, weil ich sage, so gut wie alles ist unbesichert. Und das ist die eigentliche Aussage. Das heißt, die Frage ist, muss ich mir bei Wesentlichkeitsüberlegungen klarer werden, im Grunde genommen, was die Bezugsgröße ist?
Ja, aber das Problem ist auch, fängt auch viel früher an. Ich meine, viele Disclosure-Anforderungen im IFRS haben gar kein Objective. Ich weiß gar nicht, was ist die Bezugsgröße. Also wenn ich jetzt sage, ich muss angeben, was ich einen unbesicherten Betrag, dann weiß ich gar nicht, steht da drin nicht, ich muss das angeben, um eben meine Finanzlage von mir, das steht da nicht drin. Und deshalb ist meines Erachtens eine Ermessens- oder quasi ein Judgment Materiality unheimlich schwierig, qualitativ zu treffen, wenn ich gar nicht weiß, was ich im Standard vorgebe. Was ist eigentlich das Objective meines Disclosures?
Und genau den Punkt.
Und das ist ja das, was wir gerade insgesamt angehen wollen, quasi mit den anderen Initiativen in der Disclosure Initiative, zu sagen, auch wenn ich zwar unterscheide zwischen Primary und Notes, aber wenn ich die Notes gar nicht habe, weiß ich, was das Objective meiner Notes-Angabe ist, kann ich als Ersteller gar nicht, weiß ich, ein Judgment ausüben, weil ich gar nicht weiß, was war das Objective und habe ich das Objective nur erfüllt oder nicht.
Dann komme ich zu meiner Grundfrage zurück, wieso schreiben wir dann, dass das Konzept von Wesentlichkeit bei uns sehr gut verstanden ist? Diese Aussage ist halt für mich, wie kann ich das beschreiben?
Ich meine, das ist natürlich klar, dass man es immer im Content, natürlich was in der Anwendung sich versucht zu sagen, was war denn das Objective und versucht dann das herzuleiten. Aber klar ist es nicht. Klar ist es nicht. Das Beispiel eben von Guido, das war eben genau so ein Beispiel. Sag mal, wenn es Sinn und Zweck war, nur die Unbesicherten anzugeben, dann ist das immateriell so what. Wenn aber die Besicherten, weiß ich, die immateriell sind, was im Umkehrschluss, aber kann ich diese Angabe, kann ich diese Conclusio treffen? Glaube ich nicht.
Den Punkt, den Herr Edelmann jetzt aufbringt, den haben wir in Antwort 3e schon mit eingearbeitet, dass wir eben auch argumentieren, dass natürlich der Kontext wichtig ist, zu verstehen, aber eben genau die Zwecksetzung eben teilweise bei einigen Disclosures immer fehlt. Und letztendlich genau das eigentlich ein wichtiger Baustein wäre, um eben die Wesentlichkeitsausübung zu vereinfachen. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf die Frage von Herrn Flath, welche Bestandteile wir als positiv oder als, ich sag mal so, als Neuerung, als gute Neuerung, als wesentlich neue Erkenntnis an den ISB herantragen könnten. Also er hat jetzt ein Beispiel gebracht, wo ich persönlich dachte, dass es vielleicht den einen oder anderen helfen könnte, auch zu argumentieren, dass man eben das in verschiedenen Kontext verstehen muss, Wesentlichkeiten, deshalb auch sinnvoll ist, diese Klarstellung nochmal zu bringen von Seiten des ISB. Ein anderer Punkt wäre meines Erachtens ein Vorschlag hier, wo der ISB nochmal darauf hinweist mit den unwesentlichen Informationen. Das ist bei den auf den 34 fortfolgenden, wo man eben nochmal die unwesentlichen Informationen, dass man eben beschreibt, dass letztendlich das dazu führen kann, dass die Verständlichkeit darunter leidet. Aber das ist meines Erachtens etwas, was ja der ISB genau mit der Anpassung der Definition in dem Principle of Disclosure Projekt eben vorschlagen möchte. Also in dem Sinn, das wird höchstwahrscheinlich dann auf die eine oder andere Art, was hier steht, dann eben sowieso schon dann verpflichtender Bestandteil werden, wenn diese Anpassung kommen sollte.
Der erste Punkt, eine Transaktion, die auf Financial Position, Financial Performance da gibt, wird jetzt angegeben, obwohl es eigentlich nicht klar ist. Das sind genau die Vergleichszahlen, nämlich Financial Performance weiter. Ich kann natürlich auch sagen, ich habe eine Transaktion, bei der irgendwie Parteien verwickelt sind, die vielleicht auch irgendwo seltsam abgelaufen ist, die nicht normal abgelaufen ist, die besondere Regelungen enthält, die in Zukunft vielleicht, die sich jetzt noch nicht widerschlagen auf meine Financial Performance. Ich kann für jedes Beispiel, was ihr jetzt, kann ich ein Gegenbeispiel bringen und sagen, das ist aber doch material. Oder zumindest ist es äußerst fraglich, ob es immaterial ist. Also das war ja doch der Punkt, den ja auch Herr Kunzelmann gebracht hat. Also die Diskussion dazu führen, was ist jetzt immaterial? Ich verstehe die, mir wäre es ja als, sagen wir mal ehrlich, als Prüfer wäre es mir natürlich auch lieb, wenn ich eine Checkliste habe und sage, material, immaterial, super einfach, kann man durchgehen, habe ich die ganzen Diskussionen nicht. Aber ich glaube, das ist ein Wunsch, den man hat, aber den wird man nicht, das wird man nicht hinbekommen. Und also deswegen, ich weiß nicht, ob die anderen überzeugt sind mit dem Konzept, wie gesagt, was sie eben gebracht haben. Ja, sage ich, das ist am Ende auch eine Nullaussage. Oder im Kontext, hatten sie gesagt. Das für mich hilft mir auch nicht weiter. Und das Thema hatten wir eben auch mit Image, haben wir eben auch gerade besprochen. Da sagt der Standard to consider. Also das ist, ja, gut. Ja, das war der Punkt. Ich habe das Privileg, solche Sachen nicht zu machen. Aber ich kann keinem vorschreiben, darfst immaterielle, es sei denn, ich habe wirklich, aber das sind absolute Ausnahmefälle, wo ich merke, und das ist dann schon wirklich, so einen Fall habe ich bisher nicht gesehen, da ist wirklich einer, der so biased ist, in eine Richtung geht und allen möglichen Kleinkram über 50 Seiten beschreibt und dann kommt so ein Absatz im Wesentlichen. Da ist für mich aber die Kritik, die ich als Prüfer mache, ist dann eher nicht die, du hast das alles immateriell, sondern ist das, du hast über den wesentlichen Teil zu wenig geschrieben. Ich kritisiere nicht den, das ist halt, ich glaube, man kreiert hier mit irgendwie so eine Erwartung, die das ganze Papier nicht erfüllen kann.
Jetzt würde ich die Frage an den Pfarrer Schuss zurückspielen, welche Bestandteile finden wir denn gut?
Also ich finde es aber nicht so schlecht jetzt. Also ich habe das...
Nicht hilfreich.
Nee, deshalb hatte ich auch den Eindruck, okay, das ist so ein bisschen Guidance, kann man lesen, ist nett. Muss man sonst vielleicht mühsam woanders suchen und andere Textquellen finden, die so Ähnliches schreiben. Das ist dann aber wirklich weit geholte Sekundärliteratur. Also ist das ja nicht schlecht, wenn der ISB sowas mal hinschreibt, dass das irgendwie, also ich brauch das nicht, dass das Papier dann noch irgendwie mehr Verbindlichkeitscharakter bekommt. Das ist in der Welt, man kann darauf Bezug nehmen, wenn man möchte und gut ist. Also ich würde das jetzt einfach so hinnehmen und schlucken und sagen, da tut auch nichts weh. Was jetzt dem Konzept der Materiality widerspricht und dass wir keine einheitliche Anwendung von Materialität in den Abschlüssen bekommen, das ist, glaube ich, auch was, womit man sich abfinden muss. Ich glaube, das wird es nicht, das wird meistens bei Judgment-Themen so. Also ich sehe das nicht ganz so kritisch. Ich hatte eher noch überlegt, was wird mir denn fehlen. Das ist eigentlich noch interessanter, dass man vielleicht nochmal Dinge da reinbringen kann, wo man jetzt sagt, okay, da wäre es jetzt wirklich mal spannend zu hören, was kann man denn dazu sagen. Ja? Und da haben die Prüfer mehr Erfahrungen damit wahrscheinlich, weil solche Fälle dann irgendwie heftig diskutiert werden. Aber was mir gefehlt hat, sind eigentlich zwei Themen, die kritisch aus meiner Sicht sind, das ist oder es ist eigentlich nur ein Thema, das die Frage der Zeitnähe von Abschlüssen und der richtigen Periodenabgrenzung. Und weil da heißt es ja eigentlich, dass man dass die Zeitnähe wichtig ist und dann letztlich das auch dazu führt, dass vielleicht Themen im Nachhinein als falsch abgegrenzt betrachtet werden. Weil mir im Abschluss, in der Abschlusserstellung die Information hätte vorliegen können, aber sie nicht vorlag oder nicht so visibel war, wie man das im Nachhinein vielleicht sieht. Ja. Kann man das vielleicht auch unter so ein Thema der Wesentlichkeit fassen oder nicht?
Ja. Also, ja, das ist doch Das, was du meinst, ist jetzt der Unterscheidung zwischen objektiven und subjektiven Fehler, oder nicht? So hört sich das so ein bisschen an. Na, das hört sich für mich an wie ein objektiver und ein subjektiver Fehler. Nur weil mein Rechnungslegungssystem schlecht war, konnte ich das nicht erkennen. Das glaube ich nicht, dass das der ISP da rein...
Das ist nicht das Rechnungslegungssystem, es ist nur die vollständige Information und die im Nachhinein ex post betrachtet, ist man immer schlauer.
Ja. Wenn wir was ergänzen sollen, hätte ich mir gewünscht, dass man mal darauf eingeht als ISB, dass man mal sagt, dass Wesentlichkeit kein quantitatives Konzept ist, sondern einfach an einer Stelle mal ganz klar sagen, Wesentlichkeit ist ein qualitatives Konzept. Und quantitativ ist nur eine Untergruppe von qualitativ. Und dass man dann halt sich diese mit den Themen, die USGAP dazu haben, die ja weit über das hinausgehen, was in IFRS steht, dass man sich damit auseinandersetzt. Zumindest mal sagt, ob das anwendbar ist, was in den USGAP drin steht, oder ob das überhaupt ob das undenkbar ist, das zu benutzen, oder ob da sicherlich auch ein paar Punkte drin stehen, die nutzbar sind.
Also jetzt USGAP oder SEC-Vorschriften?
Ja, das ist ja, also USGAP ist ja jetzt nicht, würde ich jetzt nicht als FESPI alleine sehen, sondern in den SABs, insbesondere in SAB 108. Wie gehe ich mit SAB 108 um? Steht da was drin, was
ich... Warum sollen wir das schreiben und nicht, was ich zu anderen, was andere geissued haben? Ich glaube, wir haben herausgefunden, 30 Wertpapierregulatoren haben was geissued über Materiality. Sollen wir das alles abgleichen? Ist das kompatibel mit dem, was wir jetzt machen? Das, glaube ich, wird zu viel.
Dass man sich in der Praxis, glaube ich, dann natürlich Anleihen nimmt bei solchen Konzepten, ist üblich und auch hilfreich. Aber ich hatte auch ein großes Störgefühl, wenn ISB auf Einzelne jetzt verweist und da prominent hervorhebt und
wir uns letztlich...
aber nicht verweisen, man kann auch mal lesen, ob man davon was gebrauchen kann oder nicht gebrauchen kann.
Das haben wir ja gemacht. Wir haben ja das genommen, was ich studiert, analysiert und zu sagen, was ich ist in der Welt und was verstehen wir eigentlich, weiß ich, was Materiality bedeuten soll. Und das war das Beste, was uns gelungen ist.
Okay, das ist auch eine Aussage. Das war also das Beste.
Aber es ist wirklich schwierig. Ich habe das auch erst heftig kritisiert. Aber wenn Sie dann mal konkret was konkreter schreiben wollen, das gelingt Ihnen nicht. Das gelingt Ihnen nicht. Und auch was ergibt, die Beispiele, ich meine, auch mehr Beispiele. Ich kann zu jedem Beispiel genau das Gegenbeispiel finden. Genau, wo die Facts ein bisschen anders sind, und ich komme zum anderen Judgment. Das ist schwierig, wirklich. Und wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, es ist hilfreich, eben was nicht für Leute, die das schon 20 Jahre machen, aber meines Erachtens ist es eine Art Education Material, weil es ist auch schwer, da Literatur zu finden, gescheit, wie ist das anzuwenden, und von daher ist es schon hilfreich, aber als mir aus Education mit. Das ist ein Practice Statement ist, weiß ich nicht, aber es ist nicht, weiß ich, ganz schlecht, es ist nicht falsch, es ist, weiß ich, wenn man das liest, auch was ist Primary User sind, also es ist schon hilfreich. Wenn jemand, der nicht so tief im Thema ist, ist das schon gut. Das ist eigentlich sich
Wer da nicht will. Wenn man sich das jetzt mal so anhört, dass wir einfach da so vom Tenor her jetzt für ein Obst ist, wir sagen, also ich habe den Eindruck, keiner hier will es mandatory haben. Dass man eher sagt, naja, okay, vielen Dank. Also was uns hier hilft, ist, dass hier mal alles so an einem Ort mal zusammengeführt wird. Wir finden das jetzt vom Inhalt her nicht, dass uns das irgendwas Neues bringt, aber es ist schön, dass es mal an einem Ort ist, und deswegen muss es auch nicht mandatory sein, weil das ist sowieso das, was wir sowieso schon kennen, dass man so ein bisschen in diese Richtung geht. Ich meine, der einzige Punkt, da habe ich jetzt aber auch nicht, ehrlich gesagt, auch dahin jetzt nichts gehört, wo wir sagen, und hier ist nochmal was, wo du es noch ergänzen solltest. Also, ich weiß nicht, also ich fand jetzt... Ich hatte dein Punkt,
ja, ist für mein mich Beispiel eher so. Hat das nicht getroffen. Das
ist Practicability oder Impracticable. Das ist ja eher das Thema. Ja. Ich könnte natürlich noch mehr machen und dann werden meine Zahlen genauer, aber das ist so Cost-Benefit und so ein Thema. Trifft es jetzt auch nicht so.
Trifft es nicht so, ne?
Also das Einzige, aber wie gesagt, da weiß ich auch nicht, was man da schreiben sollte, ist wirklich nochmal. Mehr Guidance zu dem, da zahnen ja alle dran, was ist denn qualitativ, will ich das machen? Aber ich glaube, mehr als, ich muss das im Kontext irgendwo sehen, oder kann man da nicht zu schreiben. Also da kann man dem ISB vielleicht nochmal sagen, versuch das mal, aber ich glaube nicht, da wird nichts bei rauskommen.
Die Aussage, die ihr beide ja getroffen habt, dass ihr sagt, ich kann ein Beispiel nennen und dann ändere ich die Fakten und Umstände ganz leicht und dann komme ich genau zum Gegenbeispiel,
zeigt aber doch offensichtlich, dass ihr irgendwo ein Judgment-Schema habt, was euch befähigt zu sagen, jetzt ist die Information wesentlich oder jetzt ist sie unwesentlich. Wenn das Ziel eigentlich sein sollte, ein Practice-Statement herauszugeben, das den Leuten eine Hilfestellung ist bei diesem Wertungsprozess, kann ich dann nicht diese Kriterien, die du wahrscheinlich jetzt aus dem Stegreif nicht benennen könntest, herausfinden? Also ich meine, die Frage ist, was bringt dich dann ganz konkret in der Abwägung dazu zu sagen, also jetzt finde ich es aber doch so?
Ich habe da keinen Kriterienkatalog. Das ist für mich das Thema, das mag jetzt auch, das steht ja alles schon drin. Ich versuche mich in die Situation eines Users zu versetzen, der das liest, und sage mir, ist das eine Information, die für den und dieser ganz wesentlich sein könnte? Mhm. Deswegen habe ich eben das Thema auch mal gebracht mit der Transaktion, wo hier steht, da wird eher quantitativ drauf abgestellt. Und ich würde sagen, na, es mag einige Dinge geben. Ich gehe zum ersten Mal so ein Joint Venture ein in China, oder gibt es was Besonderes und da muss das und das gemacht werden. Das mag keine große Transaktion sein. Mhm. Aber da würde ich sagen, das kann natürlich für den Leser wichtig sein, dass ich da zum ersten Mal sowas mache und das hat besondere Hintergründe und so weiter. Und ich will damit auch in Zukunft noch was erreichen.
Da kann man aber im Lagebericht eigentlich mehr dazu machen als in dem tatsächlichen Abschluss. Also ja, aber dann sieht man es nicht in den Zahlen, wenn es unwesentlich ist, quantitativ.
Ja. Ich würde es ja auch gar nicht dann, wie gesagt, an den Zahlen festmachen. Ich würde sagen, es ist vielleicht eine kleine Transaktion, quantitativ, aber es ist trotzdem eine Information, die für den User interessant sein könnte. Ist das, glaube ich, nicht. Und dann haben wir natürlich, sagen wir mal, die quantitativ, das ist ja eher easy. Ne? Da gibt es dann eben halt Aufgriffsgrenzen und Pipapo. Und dann
da steckt eigentlich sonst kein Konzept dahinter mit 20 Punkten,
die man da abruft. Nee, das nicht, aber sag mal, so ein Punkt, wie du gerade gesagt hast, Uniqueness zum Beispiel. Ja, also ist... das wäre so ein Kriterium, was ich dann eben auch in die Consideration mit einbeziehen würde. Deswegen überlegte ich gerade, ob es helfen würde, wenn wir mal Beispiele durchspielen könnten, wo wir dann sagen, okay, seht ihr das als materiell oder nicht materiell aus, und dann versuchen, eine Begründung dazu für zu finden, um dann auf den Grund zu gehen, was ist das Prinzip, was jetzt hier unter Umständen dann doch eine andere Einwertung triggern könnte. Denn das ist es letztlich, was ich glaube, was den Leuten dann helfen würde. Ja, zu beurteilen, schiel nicht einfach nur auf quantitative Schwellenwerte, sondern frag dich, ist das ungewöhnlich, ist das erstmalig aufgekommen, hast du so ein Ding noch nie irgendwo gesehen, ist davon auszugehen, dass es da Folgewirkungen geben kann oder so etwas in der Form, was mich dann in einen Wertungsprozess bringt, ja, wo ich dann überlegen kann, ist das jetzt nach meiner Meinung wesentlich oder nicht, dass ich nachher im Zweifelsfall nie einen Zustand erreichen werde, wo 1000 Constituents 1000 Mal dasselbe Judgment ausüben werden, glaube ich, das ist inhärent so. Aber es hilft vielleicht den Leuten bei ihrem eigenen Denkprozess. Was ich mir auch hätte vorstellen können, wäre im Grunde genommen herauszuarbeiten, die Wechselwirkung zwischen dem Prinzip der Wesentlichkeit und anderen Prinzipien, der Klarheit, der Verständlichkeit zum Beispiel oder so etwas. Ja, denn da gibt es durchaus ein Trade-off. Ja, und die Frage ist, ab wann schlägt das Ganze dann unter Umständen sich auf die andere Richtung. Einfach nur zu sagen, ja, musst du mal überlegen, ist mir ein bisschen wenig, ja. In welche Richtung und mit welchem Ziel denn? Aber vielleicht bin ich dazu ambitioniert.
Ja. Nee, aber ich denke da auch manchmal, kürzlich haben wir darüber nachgedacht, für so einen Konsolidierungskreis typisch haben wir Wesentlichkeitsgrenzen für das, was reinkommt und was draußen bleibt. Ja. Klassischer Fall. Dann haben wir eine Tochter, die nimmt Debt-to-Equity-Beteiligung auf. Ja, das ist irgendwie schon was ganz Besonderes. Ja, und da haben wir gedacht, gut, die konsolidieren wir mal. Aber die ganzen Beteiligungen da drin, das sind meistens 1-Euro-Beteiligungen. Das ist nicht relevant, das sieht man nicht im Abschluss. Eigentlich findet man es nur sehr schwer. Und es ist auch nicht relevant, darüber irgendwie einen Absatz zu verlieren. Ja. Deshalb würde ich sagen, eigentlich ist das vielleicht qualitativ eine Besonderheit, aber trotzdem nicht wesentlich genug, auch aus qualitativen Gründen, um das Ding zu konsolidieren. Das ist aber, ja.
Deswegen, das ist, Ich finde den Punkt auch, ja, deswegen ist es unique. Und da mag es Fälle geben wie der jetzt, wo ich sage, das ist weder im anderen noch so. Das ist am Ende immer, und das ist wirklich zu breit gestellt, und das kommt immer auf den Einzelfall an, wo bin ich, bei welcher Bank, bin ich bei einer Bank, bin ich in einem Industrieunternehmen, bin ich da. Und dann, was könnte das für die Investoren interessant sein? Das mag in dem Fall, weil wenn du sagst, das ist sowieso, hat nie eine Auswirkung, ist gar nichts, und was soll's, ne? In meinem Fall, ich gehe zum ersten Mal mit dem Produktionsunternehmen Joint Venture nach China, nur schon eher. Da ist schon mal interessant, wenn ich da mal darüber berichte, wie sieht es denn da aus und was mache ich da, insbesondere wenn ich plane, das weiterzumachen.
Aber da kann man auch so oder so drüber denken dann. Wenn die Zahlen noch so klein sind, kann man auch sagen, weiß ich, ist das wirklich schon materiell, dann ist das interessant für einen Investor, kann auch nichts geben und muss ich mal weg. Ich glaube, A und O ist noch was, was da hilfreich wäre, die Dokumentation, aber das wollen natürlich, das wollte der ISP-Staff nicht, weil das finde ich eigentlich wichtig, das ist eine Guidance, dass man eine saubere Dokumentation hat, wie auch die SEC-Guidance ist, wie man zu dem Judgment gekommen ist, was man überlegt hat und dass man das dokumentiert, weil das ist eigentlich das A und O meines Erachtens bei der... Ja.
Aber das ist ja Prüfungsstandard. Das war doch eher ein Thema für den Prüfungsstandard.
Also
für
wir prüfen nur, ob es etwas da ist. Also erstmal das Unternehmen ist das erstmal einzurichten. Ich kann nicht sagen, dass der Prüfungsstandard verpflichtet, wenn die Unternehmen
einzurichten. Ich finde es interessant, ob das das IASB überhaupt machen kann. Ja, dass das man sagt, du musst es intern dokumentieren in deinen Arbeitspapieren, als nicht Prüfer, sondern der es erstellt, wie du es geprüft hast. Ich glaube, das geht ein bisschen über.
Also ich habe jetzt ziemlich viele Meinungen am Tisch gehört. Ich fasse mal kurz zusammen. Also ich habe jetzt zumindest mitgenommen, dass man eher der Auffassung ist, das Ganze nicht verpflichtend zu machen. Also eher so den Non-Mandatory. Bin mir aber jetzt noch nicht so ganz schlüssig, ob man jetzt vom Fachausschussseite eher sagt, nein, den formalen Bezeichnung Practice Statement würden wir ablehnen und dann vielleicht eher sowas wie Richtung ESMA gehen und sagen Implementation Guidance wäre vielleicht eher die richtige Begriffswahl. Oder Educational Guidance ist ja auch etwas, was noch geläufig ist, was man oft beim ISB auch antrifft. Oder ob man jetzt vom Fachausschussseiten das mit einer dritten Alternative als einmaliges Dokument sozusagen veröffentlichen sollte, ohne das irgendwie nachzupflegen, wenn sich irgendwo Änderungen ergeben, wäre auch eine Möglichkeit, die man berücksichtigen könnte, wo man sagt, der ISB macht mal zu einem gewissen Zeitpunkt eine Publikation zur Wesentlichkeit, aber wird die dann sozusagen nicht im Nachhinein irgendwie anpassen, wenn sich jetzt Änderungen ergeben sollten aus anderen Projekten. Da wäre jetzt noch mal eine Frage an Sie. Würden Sie sich jetzt irgendwo in ein Camp einsortieren in den drei Alternativen?
Ich würde vorschlagen, das als Educational Material zu bezeichnen. Wenn das die Auffassung von Herrn Edelmann auch war, dass das etwas hilft, wenn man das an einer Stelle zusammenfasst, dann ist das für mich Education und nicht Practice Statement. Dann würde ich das auch als Educational Material bezeichnen. Dann brauche ich das auch nicht mehr aufteilen, weil wenn ich anfange mit Implementation, mit dem Vorschlag, dann müsste ich das nach meinem Verständnis auseinanderreißen, weil da ist ein Teil für IAS 1 und ein Teil für IAS 8. Da muss ich das Dokument auseinanderreißen und die Teile, die zu IAS 1 passen, in IAS 1 als Implementation Guidance machen und die Teile, die zu IAS 8 gehören, in IAS 8 reinpacken. Also würde ich, wenn ich das jetzt die Struktur des Dokuments nicht anpacken möchte und da auch jetzt nicht mehr viel Arbeit reinstecken, also das ISB da nicht mehr viel Ressourcen reinstecken soll, dann ist es das Einfachste, da Educational Material drüber zu schreiben und das Thema dann so lange zurückzustellen, bis man in den Principles of Disclosures weiter ist. Und dann kann man natürlich dieses Educational Material auch leichter nochmal beseitigen, als wenn man daraus jetzt irgendwie eine Implementation Guidance macht. Also mit dem Thema Educational Guidance habe ich halt jetzt den Charme, ich habe was draußen, kann das, wenn ich hinterher im weiteren Projektverlauf zu wesentlichen Änderungen von IAS 1 oder IAS 8 komme, kann ich das Educational Material leichter kassieren, als etwas, was ich in die Standards schon reingebracht habe. Deswegen wäre mein Vorschlag wäre, das einfach als Educational Material laufen zu lassen, dann ist das Board relativ schnell fertig damit.
Und das würde aber auch in Konsequenz bedeuten, dass es in dem Bound Volume jetzt mal
nicht erscheint.
Nicht erscheint. Und würden Sie auch zustimmen, dass man zumindest auch den Satz rausnehmen sollte aus diesem Education Guidance, das mit der Compliance, dass man eben wenn man dieses Dokument nicht ignoriert, trotzdem Compliance erzielen kann, dass man diesen Satz auf jeden Fall rausnehmen müsste. Okay, jetzt habe ich erstmal
Also damit könnte ich mich durchaus einverstanden erklären. Ich war früher nicht besonders angetan von Educational Guidance, weil hinter Educational Guidance halt kein Due Process steht. Den haben wir natürlich nun dadurch geschaffen, dass das Ding zunächst mal über einen Practice Statement Entwurf rausgekommen ist und damit haben wir eine gewisse einen gewissen Due Process erreicht. Ich glaube, das wäre in der Tat das Gefahrloseste, das so zu machen. Würde aber auch sagen, man sollte da nochmal über die eine oder andere Formulierung gehen, die in irgendeiner Form diese Compliance-Anrüchigkeit da drin hat, denn ich glaube, die erzeugt nachher Friktionen. Ich würde schlicht und einfach nur sagen, das ist Educational Material, soll dem Verständnis im Grunde genommen des Konzepts der Wesentlichkeit als ein Pervasive Konzept irgendwo dienlich sein. Und das ist es dann auch und dann kommt der Text. Ich glaube, das fände ich nicht schlecht.
Das wäre jetzt eigentlich erstmal die erste Frage gewesen. Ich meine, das wäre jetzt in der Tat einfach jetzt mal zum weiteren Vorgehen die Frage. Ich habe jetzt natürlich auch schon Informationen mitgenommen, ich habe jetzt zumindest mitgenommen, dass welche Beispiele man insbesondere sehr gut findet, habe ich jetzt eigentlich auch mitgenommen, dass sie eigentlich sagen, also die Beispiele sind eher offensichtlich. Man kann auch ganz gut zu den Beispielen, die hier aufgeführt sind, ganz gut Gegenbeispiele argumentieren, sodass sie man eher fragwürdig ist, ob die Beispiele jetzt wirklich so hilfreich sind. Ich würde es aber trotzdem mal fragen, wollen Sie jetzt noch die weiteren Fragen durchgehen einzeln oder soll für die nächste Sitzung ein neuer Entwurf angefertigt werden auf Basis der Diskussion heute, wo Sie dann nochmal diskutieren wollen, im Einzelnen ganz konkret durchgehen oder wie wollen Sie es zeitlich jetzt am besten? Weil wir hätten noch die Zeit für die nächste Sitzung, das nochmal auf die Tagesordnung zu bringen, weil die Kommentierung ist erst gegen Ende Februar fällig. Aber das ist jetzt an Ihnen, wenn Sie sagen, also wir gehen jetzt noch Frage 2, 3 durch und dann vielleicht Verabschiedung, Umlaufverfahren wäre auch eine Alternative. Also ich würde erstmal die Frage in den Raum stellen, bevor wir jetzt weiter diskutieren.
Ich glaube, das war teilweise ja schon Punkte, das haben Sie auch gesagt, aufgegriffen haben. Hilft einiges und Sie haben ja auch in einem Punkt gewonnen sein, das halten Sie für hilfreich, da mit dem Thema, es gibt einen Unterschied, Primary und so weiter, das haben Sie ja auch als Beispiel, glaube ich, unter Frage 3 gebracht. Ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck von der generellen Vorgehensweise kann man, glaube ich, jetzt selbstständig nochmal die Einzelfragen vielleicht dahingehend nochmal überprüfen, ob die dem folgen. Ich habe jetzt keine Riesenbugs in den Aber vielleicht kann man ja nochmal überprüfen, ob das jetzt unserer generellen Vorgehensweise, die ja sich doch ein bisschen geändert hat im Vergleich zu vorher. Ich hatte auch so ein bisschen mitgenommen, dass man es daraufhin überprüfen kann und sagen kann, okay, das ist nett, Educational Guidance ist auch schön, es ist schön, dass man alles an einer Stelle hat, aber wir sehen jetzt irgendwo von der Information, aber da nichts Neues drin. Und da müsste man natürlich auch nochmal überprüfen, ob wir das jetzt auch bei der Beantwortung der Einzelfrage so sagen. Wenn Sie sagen, das sagen wir an einer Stelle nicht, und das haben wir heute auch noch nicht diskutiert, dann kann man das ja vielleicht nochmal bringen und sagen, hier ist aber ein Thema, das haben wir gar nicht beachtet, Vorsicht, das ist vielleicht doch ganz wichtig und ganz neu. Wir haben ja heute über einige gesprochen, wo ich jetzt so nicht den Eindruck hatte, dass wir gesagt haben, oh ja, das ist aber richtig, da steht was drin, was wir vorher noch nie gehört haben. Mit dem Compliance-Thema, das haben wir gerade besprochen, dass man da nochmal durchgeht. Ich hätte jetzt eher den Eindruck, man kann das, was wir heute besprochen haben, jetzt nochmal versuchen, auch in die Einzelfragen mit reinzubringen, nochmal überprüfen, was wir schon haben. Das wäre mein Vorschlag und dann vielleicht beim nächsten Mal sich das nochmal anschauen.
Weil das können wir machen. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, wir haben für nächstes Mal eine Stunde allokiert, da würde ich dann vielleicht eher ein Stück weit höher gehen. Denn wir haben, also die Tagesordnung ist eher ja relativ schlank, also wir haben ja nicht so wahnsinnig viele Themen und wir haben sogar noch einen Puffer, weil wir eine Stunde für IFRS 9, IFRS 4 vorgesehen haben und wenn wir den Umlauf, sage ich mal, unfallfrei überstehen, dann können wir die sowieso umallokieren. Nur wir sollten dann nicht noch in eine Situation kommen, wo wir dann sagen, jetzt müssten wir den Rest auch noch irgendwo wieder großartig im Umlaufverfahren substanziell lösen, sondern dann sollten wir zumindest so weit kommen, dass wir dann sagen, beim nächsten Mal gehen wir dann tatsächlich einmal durch die Fragen und beschränken uns dann im Umlaufverfahren allenfalls auf irgendwelche redaktionellen Kommentare.
Genau. Und in diesem Zusammenhang wäre es mir auch ganz wichtig, wenn Sie dann nochmal, wenn Sie sagen, also hier fehlt auch viel, ich habe jetzt Notizen gemacht, aber wenn Sie sagen, hier fehlten noch ein oder zwei Beispiele, dann wäre es auch sehr sinnvoll, wenn Sie die entweder schon redaktionell vorher an mich schicken könnten, wo Sie sagen, also das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, oder dann eben auch in der Sitzung dann konkret mit einem Beispiel kommen, wo man sagen, also das sollte man gezielt nochmal an den ISB herantragen, weil ich glaube, durch das ganze Dokument vom ISB nochmal durchzugehen in der nächsten Sitzung wäre, glaube ich, nicht möglich. Deshalb wäre dann wirklich die Beispiele relativ klar zu bringen.
Aus Ihrer Sicht vielleicht jetzt, ohne das, wenn man das, würde Ihnen auch helfen, die ganze Sache effizienter jetzt in dem, was im Moment drin steht, noch etwas, wo Sie sagen, da haben Sie jetzt Probleme, das mit unserer jetzigen, sagen wir, General Guidance in
Ich glaube nicht. Also ich glaube, die wichtigste Änderung wäre jetzt in der Tat, dass man jetzt sagt, also von diesem Mandatory abwenden, sich zu dem Non-Mandatory. Aber das ist eigentlich die wesentliche Änderung. Und der andere Punkt ist eigentlich wirklich dann noch die Auffüllung, also die Vollständigkeit, dass man alle, wenn man sagt, man hat jetzt wirklich noch zwei, drei Beispiele, die man auf jeden Fall noch in das Statement reinbringen sollte, weil sie sinnvoll wären für Anwender. Wo Sie sagen, aus der Praxis, das ist ein Klassiker. Dann, also es wurde ja auch von der kurz schon erwähnt, dass es hier mit den Fehlerkorrekturen, dass es da durchaus immer wieder Diskussionsbedarf gibt. Also wenn man das da nochmal mit reinbringt, ich versuche es jetzt in die neue Fassung mit zu integrieren, aber ansonsten sehe ich eigentlich keine große Inkonsistenz zu dem, was jetzt im Draft ist, zu dem, was man bisher diskutiert hat.
Das Einzige, was ich sehe, ist, was man gegebenenfalls inhaltlich ein bisschen anpassen muss, ist die Antwort zur Frage 4 Timing, wo der ISB ja vorschlägt, dass dieses Practice Statement zeitlich vor dem POT-Dokument rauskommt und ob man daraus irgendwo ein Problem sieht. Wenn wir jetzt sagen, ihr solltet das Ganze ohnehin eher als Educational Material rausgeben, dann kann man einen allgemeinen Hinweis geben und sagen, also dass das in irgendeiner Form tunlichst immer auf dem Laufenden gehalten werden sollte mit den aktuellen Beschlusslagen, das ist eigentlich selbsterklärend, ja. Also das ist aber die einzige redaktionelle Anmerkung, die ich da sehen würde, sonst ist da eigentlich nichts. Ja.
Okay.
Prima. Dann können wir diesen Tagesordnungspunkt schließen. Vielen Dank, Herr Obst.